Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Sie haben die Politik Italiens über Jahre bzw. Jahrzehnte geprägt. Nun werden Matteo Salvini und Silvio Berlusconi vom Koch zum Kellner. Über die Folgen für die künftige Regierung sprechen wir gleich. Außerdem in dieser Sendung ein Schwerpunkt zur Energiekrise in Europa. Warum Frankreich sein letztes Kohlekraftwerk wieder hochfährt und Polen Schwierigkeiten hat, Lieferanten für eine neue Gaspipeline zu finden, die heute eröffnet werden soll. Die Stimmen in Italien sind ausgezählt. Der Vorsprung in beiden Parlamentskammern ist für die Allianz um die Rechtsnationalistin Giorgia Meloni satt. Die Koalitionsverhandlungen mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi dürfte das beschleunigen. Nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments Mitte Oktober wird Staatspräsident Mattarella Meloni wohl den Auftrag erteilen, eine neue Regierung zu bilden. Eine Aussicht, die bei EU-Partnern auf Unbehagen stößt, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern deutlich machte.
Wir freuen uns nicht über das Wahlergebnis in Italien. Wir haben immer klargemacht, dass wir eine Brandmauer zu rechtsradikalen, neofaschistischen Gruppen ziehen. Und Forza Italia ist nicht der Partner, den wir als richtig erachten. Es ist nicht Aufgabe der EVP und bürgerlicher Parteien, rechtsnationale und rechtsradikale Regierungen zu ermöglichen.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf Absetzbewegung zur befreundeten Forza Italia von Silvio Berlusconi, mit deren Abgeordneten die Union im Europaparlament eine gemeinsame Fraktion bilden. Doch Berlusconi ist vom Koch zum Kellner in der italienischen Politik geworden, genauso wie der frühere Innenminister Matteo Salvini, dessen Lega im Vergleich zu den Europawahlen vor 3 Jahren um 25 Prozentpunkte eingebrochen ist. Patricia Arnold beobachtet für die Neue Zürcher Zeitung die Politik in Italien. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Frau Arnold, 2008 hatte Ministerpräsident Berlusconi Giorgia Meloni noch zur jüngsten Ministerin in der Geschichte Italiens gemacht. Nun haben sich die Machtverhältnisse umgekehrt. Wie sehr ist Meloni auf die beiden Alpha-Tiere Berlusconi und Salvini angewiesen, wenn wir mal auf die Mehrheitsverhältnisse und das Personaltableau einer künftigen Regierung schauen?
Na ganz einfach, Salvini und Berlusconi sind die Verbündeten von Giorgia Meloni. Ohne die beiden Herren dieser Parteien kann sie nicht regieren. Ihre Fratelli d'Italia haben zwar die meisten Stimmen geholt bei dieser Wahl, aber die Lega von Salvini und Forza Italia von Berlusconi sind immerhin unter 10%. Sie sind Verbündete und sie sind ja auch gemeinsam in den Wahlkampf gegangen, denn sie wollten gemeinsam gewinnen und sie wollen nun gemeinsam eine Regierung bilden. Deshalb, also der eine ist auf den anderen angewiesen, denn natürlich die Lega möchte regieren und Berlusconi möchte auch wieder regieren. Insofern sind die Voraussetzungen relativ gut, dass es gelingt, relativ schnell eine Regierung zu bilden.
Sie haben es gesagt, für den Wahlkampf haben die drei Parteien ein Bündnis geschlossen, aber lassen sich trotzdem Sollbruchstellen feststellen, an denen es schwierig werden wird in den kommenden Wochen und Monaten. Beim Umgang mit Wladimir Putin sind sicher die drei Parteien und vor allem die Parteiführer schon einmal alles andere als einig.
Ja, es wird sicherlich ganz viele Probleme geben. Es wird keine Kuschelkoalition geben, denn die Unterschiede sind einfach zu groß. Aber man muss auch hierbei sagen, die Forza Italia ist in diesem Dreierbündnis sozusagen der liberale Partner, der ganz klar sich zu Europa verhält. Das hat Berlusconi gestern auch noch mal gesagt. Gleich, für uns gibt es keine Politik wie Urban. Ja, wir stehen zu unseren Verbündeten und das sind die großen Länder eben wie Deutschland und Frankreich. Aber es gibt ganz viele Probleme, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Salvini ist einer, der möchte sehr viel Geld ausgeben und möchte ja noch mehr Schulden machen. Dabei ist ja nun Italien schon ein sehr, sehr hoch verschuldetes Land, so ähnlich also wie Griechenland es war oder früher war. Er möchte zum Beispiel gleich 30 Milliarden Euro haben, damit die Probleme für Industrie und Familien im Zusammenhang mit den hohen Gaspreisen eben gestoppt werden, dass das Leiden nicht so groß ist, Unternehmen nicht geschlossen werden müssen. Da ist Giorgia Meloni sehr zurückhaltend. Sie will keine Staatsschulden machen. Dann wollen Salvini und auch Berlusconi eine sehr drastische Steuerreform. Salvini möchte, dass alle, egal ob arm oder reich, die sogenannte Flat Tax bezahlen von 15%. Da will Berlusconi ein bisschen mehr. Da sagt immerhin 25% sollten auch die Reichen bezahlen. Und in dieser Hinsicht ist Giorgia Meloni auch viel, viel zurückhaltender und will die Staatskasse nicht weiter belasten. Denn das weiß sie natürlich, dass da Europa sehr genau hinschaut, ob nun wieder Italien Geld, sag ich mal, verschleudert. Aber natürlich, es gibt auch gesellschaftspolitische Probleme. Silvio Berlusconi, muss man wirklich sagen, der ist ja für eine offenere Gesellschaft. Der möchte auch, dass möchte nichts daran ändern, dass zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen es gibt. Und da ist Meloni wirklich sehr, sehr traditionell. Sie ist für die traditionelle Familie und Frauen sollen auch wieder an den Herd und nicht so viel arbeiten. Und das finde ich besonders dramatisch, denn in Italien ist die Frauenbeschäftigung weit, weit niedriger als in anderen Ländern. Also Sie sehen, es gibt doch eine ganze Menge Punkte, über die man streiten wird, auch über Europa, auch über die Ukraine. Giorgia Meloni war die Politikerin, die Draghi als Oppositionspolitikerin wirklich immer unterstützt hat bei allen Maßnahmen, um die Sanktionen gegen Russland durchzusetzen. Und da sind Salvini und Berlusconi weitgehend zurückhaltender, denn beide sind ja auch Freunde von Putin.
Sind denn diese beiden Parteiführer, Salvini und Berlusconi, unumstritten an dieser Position nach diesem doch schlechten Wahlergebnis für beide Parteien?
Also Berlusconi ist ja eigentlich ganz gut davon gekommen, da waren die Umfragen weit schlechter. Und die Forza Italia hat man in den vergangenen Jahren schon oftmals totgesagt. Nun ist sie wieder da. Berlusconi, so heißt es, will vielleicht sogar Senatspräsident werden. Das würde bedeuten, dass er dann das zweithöchste Staatsamt in Italien innehatte. Mit Salvini sieht es ganz anders aus. Da rumort es wohl ganz kräftig in der Basis. Salvini gestern hat zwar so getan, als würde ihm das alles gar nichts ausmachen. Er sagt, klar, es ist eine Wahlschlappe und ich hätte es mir auch besser vorgestellt. Aber immerhin, wir sind wieder dabei. Wir können mitregieren und das ist schon mal ganz wichtig. Er will wieder Innenminister werden. Ob das klappen wird, das weiß man nicht. Also ich glaube eher nicht, dass man einen, der schon mal Innenminister war, wieder in dieses Amt setzt, zumal man ja weiß, dass seine Position gegenüber den Einwanderern sehr, sehr hart ist. Und nun ist das Problem für die Lega, dass sie in ihren Hochburgen, wie in Venetien, wie in der Lombardei, wirklich die meisten Stimmen verloren hat. Zum Beispiel in Venetien war Giorgia Meloni mit ihren Fratelli d'Italia dreimal stärker als der Lega-Chef. Und das ist natürlich eine richtige Ohrfeige und eine Wahlschlappe. Und in Venetien wird von einem sehr bekannten und sehr beliebten Lega-Politiker seit Jahren regiert, mit großem Erfolg, muss man sagen, denn Venetien ist wirtschaftlich eine sehr starke Region und Zaia hat bei den letzten Wahlen über 60% der Stimmen geholt und jetzt ist es wirklich eine Minimalpartei.
Sagt Patricia Arnold, die Italien-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Später als in anderen Staaten, aber auch die französische Regierung hat die Bevölkerung mittlerweile zum Energiesparen aufgerufen. Ziemlich offen wird in der französischen Politik über regionale, stundenweise Stromabschaltungen im Winter gesprochen, die je nach Witterung nötig werden könnten. Noch immer sind im Land mehr als die Hälfte der französischen Kernreaktoren wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht am Netz. Entsprechend bezieht Frankreich aktuell massiv Strom aus Deutschland. Etwas Entlastung soll in wenigen Tagen das einzige verbliebene Kohlekraftwerk des Landes bringen. Das Lothringer Kraftwerk in der Nähe der deutschen Grenze war im März eigentlich stillgelegt worden, soll nun aber in wenigen Tagen wieder Strom liefern. Deutschlandfunk-Korrespondentin Anke Schäfer hat sich die letzten Vorbereitungen angeschaut.
Jean-Pierre Damm beobachtet, wie sich die Fahrstuhltür schließt. Er ist schon viele tausend Male hier hochgefahren. Seit 50 Jahren arbeitet der 68-Jährige im lothringischen Kraftwerk Emil Huché. Für die Gewerkschaft Force Ouvrière führt er jetzt die Verhandlungen, wenn die Belegschaft wieder eingestellt wird, weil das Kraftwerk, das im März geschlossen wurde, Anfang Oktober wieder ans Netz gehen soll. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung.
Wir fahren auf das Dach des Kessels. Da haben wir einen Überblick über die Kohlelagerung. Man kann da auch den Kühlturm ein bisschen näher sehen. Und
auf 92 Metern Höhe öffnet sich die Fahrstuhltür. Von der Plattform hat man einen grandiosen Blick. Unter anderem auf einen riesigen schwarzen Kohleberg.
Das sind ungefähr 120.000 Tonnen Kohle, die aus Australien, Südafrika, Amerika kommen.
Die Transporter, die Kohle anfahren, sehen aus wie Spielzeuglastwagen. Jean-Pierre Damm zeigt auf eine Dampfwolke jetzt am Horizont.
Und man sieht dann hier, man sieht hier den Dampf zwischen über dem Wald. Da sehen Sie, das ist Kattenum. Die haben drei Blöcke, die momentan in Wartung sind.
Nicht nur das Kernkraftwerk Cattenom wird gewartet, sondern mehr als die Hälfte der französischen Kernkraftwerke mussten übergangsweise abgeschaltet werden. Dann kam der Krieg in der Ukraine dazu und es war klar, dass Frankreich wieder auf die Kohle zurückgreifen würde, sagt Jean-Pierre Damm. Und von hier oben sehen wir, ein Lastwagen nach dem anderen fährt weitere Kohle an. Es sind bis zu 100 Lastwagen am Tag.
Die Aktivität, die haben wir seit Ende März, Anfang April, haben wir schon wieder mit der Kohlelieferung begonnen, ohne dass wir offiziell von unserer Regierung den Auftrag bekamen. Und es gab da Vorzeichen, dass wir bestimmt wieder für diesen Winter bereit sein sollen, um Strom zu fördern. Also das wussten wir schon.
Offiziell ist das aber erst im Juni von der französischen Regierung beschlossen worden. Jetzt müssen die Mitarbeiter der Firma Gazelle Energie, die das Kraftwerk betreibt, die gerade in den frühzeitigen Ruhestand oder mit einer guten Abfindung auf den Arbeitsmarkt entlassen wurden, wieder eingestellt werden.
Ende März waren wir 84 und heute sind wir 65.
10 von diesen 65 waren schon 5 Jahre lang in Rente und kommen nun zurück.
Warum? Weil wir diese Kompetenzen, diese Ausbildung, die müssen wir haben. Und es war leichter für uns, jemanden, der leider 4-5 Jahre in der Rente war, zurückzubekommen, um hier die Arbeit zu machen, anstatt jemanden einzustellen und der noch keine Ausbildung hat.
Dringend wollen Jean-Pierre Damm und die zurückkehrenden Mitarbeiter wissen, was sie denn nun genau erwartet.
Wir wollen wissen, werden wir das Kohlekraftwerk hier für einen Winter anfeuern, zwei Winter, drei Winter und wie läuft der Laden da? Wenn wir dann nur 6 Monate Strom fordern und unsere Leute würden nochmal in den frühen Ruhestand gehen, die kommen dann nicht mehr wieder. Das haben die uns schon angesagt. Wenn es einen zweiten Winter oder einen dritten Winter geben würde, gut, dann überlegen wir das. Aber Jojo machen, einmal kommen, dann zu Hause bleiben, einmal nochmal, das machen sie nicht mehr mit.
Die Frage ist auch, reicht die Kohle? Wenn der Blick von hier oben vom Dach des Kessels auf 120.000 Tonnen Kohle fällt, dann ist das gut. Es werden aber für den Winter, so Jean-Pierre Damm, 300.000 Tonnen gebraucht. Wer garantiert, dass die noch fehlenden 180.000 Tonnen tatsächlich erworben werden können? Und wird hier wieder ausgebildet? Und wenn ja, wann? Immer wieder werden diese Fragen gestellt. Immer wieder kommen die wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen für den Neustart auf dem Gelände des Kraftwerks zusammen. Aber auch letzte Woche brachte eine entsprechende Sitzung keine Antworten auf die offenen Fragen. Jean-Pierre Damm kritisiert den mangelnden Entscheidungsmut der Regierung in Paris, die nicht sage, dass das Kraftwerk in Saint-Avold auf jeden Fall auf längere Sicht am Netz bleiben müsse.
Es gibt keinen anderen Weg. Sonst sind wir so weit, dass wir keinen Strom mehr an die Bevölkerung liefern können. Also der mangelnde Mut ist leider ein Hindernis in Frankreich.
Sinnierend guckt Jean-Pierre Damm vom Dach des Kessels des Kraftwerks in Saint-Avold über die weite Landschaft in Richtung Saarland, wo Rauch aus den Türmen des Kohlekraftwerks Fenne in Völklingen steigt. Gut wäre es, sagt er, wenn bald die europäische Zusammenarbeit in Sachen Wasserstoff gelänge. Die ist zwar in Planung, aber doch noch Zukunftsmusik.
Ein eigentlich stillgelegtes Kohlekraftwerk soll in Frankreich die Folgen der Stromkrise lindern. Anke Schäfer über die letzten Vorbereitungen in Lothringen. Thank you. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich Polen so schnell und konsequent wie kein anderer EU-Staat von Energielieferungen aus Russland lösen müssen. Denn Warschau wurde von Gazprom im Frühjahr als erstes der Gashahn zugedreht. Doch Polen, so betonte die Regierung damals, habe seit langem vorgesorgt, Abhängigkeiten reduziert. Die seit Jahren im Bau befindliche Gaspipeline Baltic Pipe von Dänemark durch die Ostsee nach Polen stand kurz vor der Vollendung. Heute wird die Pipeline nun offiziell in Betrieb genommen. Dabei war bis vor wenigen Tagen offen, ob im Herbst überhaupt Gas durch die Röhre strömen kann. Martin Adam mit den Hintergründen.
900 Kilometer Röhre, davon ein Drittel am Grund der Ostsee. Für Polen 900 Kilometer Unabhängigkeit. Wenn die Baltic Pipe eröffnet wird, das hat der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki schon im Frühjahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betont, dann geht es für Polen um deutlich mehr als nur ein neues Infrastrukturprojekt. Man hat versucht, das Projekt zu behindern, aber es wurde umgesetzt. Und jetzt zeigt sich, wie wichtig diese Infrastruktur ist, die uns vom russischen Erpresser, der die Pistole an den Kopf des Westens hält, unabhängig macht. Polen war im April das erste Land, dem russische Gasimporte verweigert wurden, als Warschau die Rechnung nicht wie von Moskau gefordert in Rubel begleichen wollte. Von der bestehenden Europipe, die Gas aus Norwegen nach Deutschland liefert, zweigt jetzt ein Rohr nach Osten ab, durch Dänemark bis an die polnische Ostseeküste nördlich von Stettin. Kostenpunkt 1,6 Milliarden Euro, je zur Hälfte finanziert durch Dänemark und Polen und mit 250 Millionen Euro gefördert durch die Europäische Union. Warschau hatte sich schon lange vor dem russischen Angriff bemüht, andere Quellen für die Gasversorgung des Landes zu erschließen, nicht nur aus Misstrauen gegenüber Russland, sagt der Energieexperte Piotr Maciążek. Die Baltic Pipe ist auch ein Symbol des Misstrauens zwischen Deutschland und Polen. Deutschland kann direkt aus Norwegen importieren, also hätte Polen norwegisches Gas über Deutschland organisieren können. Warum haben also die Polen eine Pipeline gebaut, die Deutschland umgeht? Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Deutschland eine Pipeline gebaut hat, die Polen umgeht. Nord Stream. Für Polen immer schon das Signal, lieber selbst vorzusorgen. Mit einem Flüssiggasterminal in Świnoujście, mit europäischen Verbindungspipelines nach Litauen oder der Ende August eröffneten in die Slowakei und jetzt eben der Baltic Pipe. 15 Jahre nachdem die ersten Verträge unterschrieben wurden, können ab Anfang Oktober bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Gas aus Norwegen nach Polen fließen, etwa die Hälfte des polnischen Jahresbedarfs vor der Energiekrise. In der Theorie. Praktisch war bis wenige Tage vor der Eröffnung nicht klar, ob und wie viel Gas überhaupt fließen wird, denn Polen hat sich eine Pipeline gebaut, aber keine Lieferverträge abgeschlossen, bemängelt Marek Józefiak von Greenpeace Polska. Unsere Analytiker haben sich den Gasmarkt in Europa und Polen, auch die Lagerbestände und Lieferverträge angesehen. Wenn der polnische Gasversorger PGNiG nicht noch vor der Heizsaison weitere Verträge abschließen kann, werden uns schon im Dezember 40% der Gasversorgung fehlen. Nur wenige Tage vor der Baltic Pipe-Eröffnung dann die Nachricht, der norwegische Versorger Equinor wird jährlich 2,4 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Zusammen mit den geschätzt 3 Milliarden Kubikmetern, die Polen selbst im norwegischen Shelf fördern möchte, und den Flüssiggasimporten soll das den polnischen Bedarf decken, verspricht die Regierung. Sonst sieht Energieexperte Piotr Maciążek nur eine Lösung, eine schmerzhafte. Die Gaspreise seien so hoch, sagt er, dass in diesem Winter der Verbrauch vermutlich von allein zurückgehen werde.
Norwegen statt Russland. Mit dem Start der Baltic Pipe hofft Polen, dauerhaften Ersatz gefunden zu haben für das russische Erdgas. Martin Adam berichtete über die Startschwierigkeiten. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.